ARD Sounds.
Schön, dass ich bei Ihnen sein darf, an der Außenalster.
Ja, schön, dass Sie gekommen sind zur Außenalster. Und der Bayerische Rundfunk wird von mir in großer Ehre gehandelt. Ich habe auch mal für den Bayerischen Rundfunk gearbeitet.
Oh, da kommen wir vielleicht noch dazu im Laufe der Stunde. Ich sitze jetzt gerade hier in der Stadtvilla, Garten drumherum, die Sonne scheint. Warum ist Ihnen hier in diesem Paradies mit 97 Jahren der Tumult der Welt da draußen nicht gleichgültig?
Naja, wenn man politisch aufgewachsen ist, Politisches erlebt hat sein ganzes Leben lang, dann wird Politik nicht gleichgültig.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Klaus von Donani, Grand Seigneur der SPD.
Sie ziehen eine Augenbraue hoch. Grand Seigneur, weltgewandt, mit Haltung und Manieren. In Yale studiert, Spitzenjobs in der Wirtschaft und in der Politik. Nun diese schöne Stadtvilla an der Außenalster. Was haben Sie denn zeitlebens zum Einwand gesagt? So einer passt doch gar nicht in die SPD.
Naja, das habe ich immer für falsch gehalten und dann darauf geantwortet, wieso ich bin die SPD. Also meine Auffassung von Sozialdemokratie ist auch etwas anders als die, die heute vorherrschen ist. Ich glaube nämlich, dass die Sozialdemokratie zwei wichtige Wurzeln hat. Die Sozialpolitik und die Friedenspolitik. Ich bin ja in der Nähe von Willy Brandt lange Zeit politisch tätig gewesen. Und für ihn war das eine Selbstverständlichkeit, dass sowohl die soziale Frage wie die Friedensfrage Wurzeln der SPD sind.
Zur Friedensfrage kommen wir noch ausführlich im zweiten Kapitel. Zum Einstieg in die SPD kam es bei Ihnen 1957. Da waren Sie 29. Es war nach dem dritten Wahlsieg Adenauers. Warum sind Sie damals eingetreten?
Weil Adenauer 1957 eine absolute Mehrheit gewann. Und ich fand, es wird Zeit, dass ihm eine auch bürgerlich verankerte SPD gegenübersteht.
Und die Schlagworte sind seit jeher frei, gerecht, solidarisch, sozial und friedlich. Und all das für Sie, der ja damals schon beim Ford-Konzern relativ weit oben war, das waren Ihre Herzensthemen.
Das war meine tiefe Überzeugung, die Verbindung aus Sozialpolitik und Friedenspolitik. Und wir sehen das ja heute. Wenn wir keine erfolgreiche Friedenspolitik machen, sollte es zu Kriegen in Europa wieder kommen, über die Ukraine hinaus, dann würde das zur Vernichtung Europas und Deutschlands führen.
Ich merke schon, wie sehr Sie das umtreibt und wir werden es dann eine ganze Weile aufhalten. Andere treibt gerade um, zum Beispiel sowas wie die aktuelle Sonntagsfrage, wen würden Sie wählen? AfD 27%, Union 22%, SPD 12%.
Ich würde bei meiner SPD bleiben, würde aber, wenn ich aktiv genug sein könnte, versuchen, sie in eine andere Richtung zu treiben. Sozialpolitik ist nicht alles, Friedenspolitik ist ein wichtiger Punkt. Und das heißt, die SPD müsste gegenwärtig die Stimme führen. Wer spricht mit Putin? Putin hat gesagt, schickt mir jemanden aus Europa. Und die Europäer haben gesagt, wir wissen niemanden. Das ist ein unmöglicher Zustand.
Naja, aber wenn Sie jetzt doch immer darauf hinzielen, die AfD würde sich vermutlich sehr wohl in Verbindung setzen mit Putin.
Das ist richtig. Aber sie hat auf der anderen Seite innenpolitische Ziele, die ich nicht teilen kann. Insbesondere hat man jetzt gesehen, dass die AfD im Norden Deutschlands bereit ist, also bis in den Kunstbereich hinein Vorgaben zu geben, wie man Heimat darstellen sollte und so weiter. Und das finde ich weder gut noch zukunftsweisend.
Jetzt hat ja ein ehemaliger Genosse von Ihnen, SPD-Ministerpräsident Albig, vor Tagen zur Öffnung der Brandmauer geraten. Also zumindest Dialog mit Einbeziehen der AfD und eben auch ihrer, ja, sind ja Millionen Wähler. Was sagen Sie?
Dialog halte ich für richtig. Bei der Auswahl der Personen muss man aufpassen. Aber gar nicht miteinander zu reden, halte ich für einen Fehler. Und er ist ja auch nicht erfolgreich gewesen. Wir haben uns nicht mit der AfD dialogisch und im Streit auseinandergesetzt. Und das Ergebnis war nicht, dass die AfD deswegen zurückgegangen ist, sondern dass sie ständig zugenommen hat. Wir müssen also darauf achten, dass wir die AfD eindämmen. Und es geht offenbar nicht auf dem Wege einer strikten Brandmauer.
Und mit regieren, gestalten lassen?
Gegenwärtig nicht, so wie es gegenwärtig aussieht, nicht. Aber vielleicht gibt es in der AfD Leute, mit denen man vernünftig arbeiten kann. Man muss die AfD auch spalten. Man muss also jeden Weg suchen, um dieses große Wählerpotenzial nicht sozusagen in die Irre führen zu lassen.
Was besonders schmerzt, da sind viele Ex-SPD-Wähler dabei.
Ex-SPD-Wähler, viele Jugendliche, viele junge Leute, die das Gefühl haben, dass sie noch ihre Zukunft vor sich haben und mit der AfD weiterkommen können. Wir müssen also erkennen, dass die sogenannte Brandmauer, die dazu geführt hat, dass man mit den Leuten nicht einmal redet, ohne Erfolg war. Also was könnte erfolgreich sein? Durch einen Dialog mit einigen Personen schrittweise spalten. Das scheint mir vernünftig.
Dann gibt's aber in der SPD noch eine große Gruppe, die liebäugelt mit dem Verbotsantrag.
Das halte ich für einen Fehler. Nach meiner Überzeugung hat diese strikte Brandmauer, die wir hier verfolgen, nicht zu einer Deradikalisierung der AfD geführt, sondern im Gegenteil zu einer immer größeren, immer weiteren Stärkung der radikalen Kräfte. Und das sollten wir abbrechen.
Ich meine, der große Test kommt ja im September, Landtagswahl. Sachsen-Anhalt, momentan laut Umfragen steht die AfD bei 41%. Da müssten dann Schwarz, Rot, Grün und die Linke koalieren, um das zu verhindern. Aber was hieße das dann für die Demokratie?
Nein, das würde ich auch nicht für gut halten. Wir werden abwarten müssen, was das wirkliche Wahlergebnis ist. Aber ich bin eben zutiefst davon überzeugt, dass wenn ein gutes Viertel der deutschen Wählerschaft bereit ist, AfD zu wählen, dass das bedeutet, dass man mit diesen Leuten auch reden muss. Ich halte es für einen Fehler, zu meinen, man könnte sie sozusagen aus dem Dialog aussperren. Das halte ich nicht für richtig und da bin ich anderer Meinung.
Jetzt sitze ich mit einem der berühmtesten Genossen beieinander in Eppendorf, Hamburg, an der Außenalster. Sie haben bald 80 Jahre Frieden, Freiheit, Demokratie, Wohlstand miterlebt, mitgestaltet. Lässt Ihre Lebenserfahrung Sie jetzt im Moment gelassen nach vorne schauen oder bang?
Mir bleibt gar nichts anderes übrig, als gelassen nach vorne zu schauen. Wie wollen Sie sonst nach vorne schauen? Die Welt sieht ziemlich verrückt aus. Und wenn die übrige Welt verrückt ist, muss man selber seine Nerven bewahren und versuchen, gelassen nach vorne zu schauen.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2.
Klaus von Donani. Frieden, wie geht das?
So der Titel Ihres neuen Buches, ein langes Gespräch mit dem ehemaligen Brigadegeneral Erich Fahrt. Beide eint sie die Sorge, dass Europa an der Seite der Ukraine in einen Krieg mit Russland schlittert. Aber so wie es gerade steht, hat sich doch das russische Militär allein schon an der Ukraine verhoben.
Ja, das ist ja richtig. Aber Kriege geschehen aus Zufällen, aus Verwicklungen. Jetzt ist eine Drohne in Rumänien gelandet und man weiß nicht, was aus solchen Entwicklungen oder solchen Unfällen dennoch passieren kann. Also ich versuche darauf zu drängen, dass die deutsche Politik eine Verhandlungsbasis mit Putin findet. Und Putin selber hat ja den Europäern gesagt, schickt mir jemanden, mit dem ich reden kann. Und die Europäer haben niemanden finden können. Sie haben sich nicht einigen können auf eine Person. Und das, finde ich, ist tragisch, weil wenn Putin schon sagt, schickt mir jemand, mit dem ich über den Ukraine-Krieg und den Frieden in Europa reden kann, dann müsste Europa entschlossen, klar und fähig sein, diese Person auszusuchen und zu Putin zu delegieren.
Wie weit er sich überzeugen ließe, von seinen Friedenszielen abzurücken, das steht dann dahin. Sie bemängeln, dass überhaupt kein Versuch unternommen wird. Und was ich spannend fand an Ihrem Buch, Sie plädieren dafür, realistisch und pragmatisch erstmal auf die Weltkarte zu schauen. Da ist das riesige Russland auf immer Europas Nachbar. Also sollte man sich A, vertragen und B, verstehen, dass die EU oder die NATO nicht noch näher an Moskau ranrücken darf. Siehe eben auch Hinterhof USA, Mexiko, Kuba, Venezuela. Das heißt aber, die Großmächte haben eine Art Dunstkreis, wo ein paar Gesetze außer Kraft gesetzt sind, wie Selbstbestimmung, Frieden, Freiheit, Gleichheit.
Ich bin nicht sicher, ob sie etwas außer Kraft gesetzt haben, weil ich nicht sicher bin, dass es das jemals gab. Also die kleineren Mächte, auch die kleineren europäischen, waren eben immer im Banne US-amerikanischer Politik oder dann nach 1945 im Osten eben russischer oder sowjetischer Politik. Also ich glaube nicht, ich halte das für ein Gerücht, dass es in der Geschichte der letzten 100 Jahre sehr viel Selbstständigkeit in Europa gegeben habe.
Dann wäre die Ukraine aber nicht frei, sich für ein Westbündnis zu entscheiden. Sprich, an irgendeiner Stelle sagen Sie sogar unter Umständen, zahlt dann dieses Land und seine Bürger den Preis, damit es im großen Europa keinen großen Krieg gibt.
Ja, ich glaube, was heißt Preis? Die Ukraine ist ja mit Schuld an dem Krieg, der heute von Russland gegen die Ukraine geführt wird.
Das ist der größte Aufreger. Sie wurden vor 4 Jahren überfallen.
Nein, das ist doch so gewesen. Jeder hat gesagt und gewusst, die großen amerikanischen Denker, Burns, der dann später CIA-Chef von Biden wurde, die haben alle davor gewarnt, dass die Ukraine in die NATO will. Die Ukraine wusste das. Die großen Amerikaner, die Geopolitik bestimmt haben, haben gesagt, ihr dürft das nicht. Die Ukraine hat es trotzdem bei sich in die Verfassung geschrieben. Und die Ukraine ist dadurch ohne Zweifel mitschuldig an der Entwicklung des Krieges. Denn hätte die Ukraine nicht darauf bestanden, dass sie in die NATO will, hätte es den Krieg gar nicht gegeben.
Dennoch waren Sie selbst überrascht und, wie Sie sagen, ins Mark getroffen vom Einmarsch der Russen vor 4 Jahren. Und wenn man dahin sieht, was da passiert ist, anfangs der Massenmord an den Zivilisten, diese Kinderverschleppung, ein Fünftel der Ukraine besetzt, darf Putin damit davonkommen? Geht das? Das ist unmoralisch.
Also ob jemand mit etwas davonkommen kann, hängt auch von den Bedingungen und den Machtverhältnissen an. Gegenwärtig sind die Amerikaner dabei, sich aus dem Ukraine-Krieg zurückzuziehen als Unterstützer, weil sie andere Sorgen haben mit Iran. Gegenwärtig kann Europa die Ukraine nicht mehr wirklich finanzieren. Uns geht die Luft aus. Wir haben nicht mal mehr genug Geld für unsere Schulen. Und wir müssen also darauf achten, dass es nicht immer heißt Ukraine first, sondern es muss auch manchmal heißen Germany und Deutschland first. Also wir müssen auch an uns denken.
Und dieser Einwand, die Ukraine kämpft für uns, damit der Dominostein nicht fällt und Europa als nächstes dran ist, die halten gerade für uns ihren Kopf hin?
Halte ich für absoluten Quatsch. Für absoluten Quatsch. Die Ukraine kämpft nicht für uns, sie kämpft für sich. Und sie kämpft auch ziemlich rücksichtslos, weil sie uns auch immer mit hineinziehen will in den Krieg. Nein, die Ukraine verteidigt uns nicht. Putin hat keinerlei Absicht, sich mit der NATO in Westeuropa anzulegen. Das halte ich für völlig ausgeschlossen. Und ich halte mich dabei auch an den Satz von Moshe Dayan, diesem bedeutenden israelischen Strategen, der gesagt hat, wenn du Frieden willst, sprich mit deinen Feinden, nicht mit deinen Freunden. Das heißt für heute, wenn du Frieden willst, sprich mit Russland und nicht nur mit den USA.
Ich meine, auch ohne Dialog ist ja schon klar geworden, was Putin aktuell wünscht, die Ukraine weitgehend entwaffnen, eine eher Moskau-freundliche Regierung installieren und die Gebiete Donbass und Co. für immer abtreten. Ist das Ihr Vorschlag oder wie sähe Ihre aus?
Mein Vorschlag sähe aus, dass man sich zusammensetzt und realistisch über die Möglichkeiten auf beiden Seiten verhandelt. Ich bin nicht derjenige, der weiß, wie man das Problem der Ukraine löst, die ja kein neues Problem ist, wenn Sie bedenken, welche Konflikte zwischen der Ukraine und Polen bestehen oder bestanden haben. In anderen Worten, man braucht eine umfassende Friedenskonferenz. Das ist ein Teil der Europäer, das sind natürlich die Polen an der Grenze, die baltischen Länder an der Grenze, das ist Russland, das ist USA. Wir müssen das irgendwie zusammenführen. Und dazu hat ja Putin auch geladen, in gewisser Weise. Er hat gesagt, schickt mir einen Europäer, mit dem ich reden kann. Und wir haben das nicht gemacht. Es ist eine Schande, dass Europa nicht in der Lage war, eine Person zu bestimmen, die mit Putin in Ruhe reden könnte.
Beim Lesen Ihres Buches könnte man manchmal meinen, die USA wären die größere Bedrohung für uns.
Na, so würde ich das nicht formulieren. Aber ich würde schon sagen, dass die USA immer wieder bereit wären, einen Krieg in Europa zu führen, der nicht bei ihnen selbst stattfindet. Als Zelensky neulich zu Präsident Trump gesagt hat, wir verteidigen auch Amerika, da hat der Trump mit Lächeln zurückgegeben, uns verteidigen nicht die Ukraine, sondern der Atlantik. Und das ist auch wahr und so war es immer. Die Kriege, die in Europa stattgefunden haben und zum Ausbau der amerikanischen Weltmacht geführt haben, in diesen Kriegen hat in New York keine Fensterscheibe geklirrt. Und ganz Europa war verbrannt. Also ich meine, das muss man doch mal in Erinnerung haben.
Ich meine, ein Wort zu Trump. Die Mehrheit sieht ihn halb erschrocken, halb belustigt wie einen bösen, leicht irren Clown. Und Sie?
Ich gar nicht. Ich halte ihn für eine innenpolitische Revolution.
Sagen Sie als alter Sozialdemokrat.
Ja, natürlich, er ist ein...
Frei, gerecht, solidarisch?
Nein, er ist eine innenpolitische Revolution. Revolutionen sind nicht immer gut. Und wir hatten auch, die Nazis waren auch eine Revolution. Also wir haben eine innenpolitische Revolution in den USA, in dem eine rechtsradikale und ich würde mit aller Vorsicht sagen, teilweise auch faschistoide, also vom Faschismus angekränkelte Mehrheit sich für Trump mit diesen Entscheidungen in den letzten Wahlen festgelegt hat. Trump hat jetzt eine große Macht, weil er ist für 4 Jahre gewählt. Ein Jahr ist jetzt vorbei und diese 4 Jahre, die werden noch sehr schwierig werden.
Sehen Sie ihn mit Schrecken oder mit Faszination?
Können Sie mir sagen, wann man von einem Schrecken nicht fasziniert wird? Und Trump wird nach meiner Meinung auch nicht ohne Spuren bleiben. Selbst wenn er geht, wir werden diesen Mann und das, was er in der Innenpolitik in den USA angerichtet und angeführt hat, nicht vergessen.
Und drum und zum Abschluss ist es dann geboten, aber auch realistisch, ein großes, starkes, ungebundenes, neutrales Europa, das ist ja Ihre Vision, wie eine große Schweiz, weder an Westen gebunden noch an den Osten.
An den Westen gebunden, ja, aber nicht abhängig gebunden. Man kann sich ja sehr wohl verbinden und ist dennoch nicht abhängig. Also ich bin sehr dafür, dass Europa sich an den Westen bindet. Ich bin sehr dafür, dass Europa offen bleibt gegenüber Russland. Ich bin aber auf der anderen Seite auch dafür, dass wir unsere Unabhängigkeit unterstreichen, indem wir uns ausreichend abschreckend bewaffnen, aber dennoch mit Russland reden und wissen, dass der Nachbar Russland bleibt. Der bleibt auf der geografischen Karte und wir werden das nicht ändern. Wir müssen also mit diesem Nachbarn zurechtkommen.
Dann darf jetzt auch eine Nachbarin singen, über die im Grunde auch viel gesprochen wurde. Eine Ukrainerin mit dem Künstlernamen Erika, in Wahrheit Anastasia. Der Titel übersetzt, auf den ersten Blick. Und ich glaube, es ist ein Liebeslied.
Знаешь, ты сам все знаешь, а сердце не обманешь.
Eins zu eins heute auf Hausbesuch an der Außenalster in Hamburg bei Klaus von Donani, geboren im Juni 1928, waren denn zumindest die ersten 11 Lebensjahre bis zum Kriegsbeginn unbeschwert?
Unbeschwert würde ich nicht sagen, weil ich natürlich frühzeitig bemerkte, dass unsere Eltern mit dem Naziregime überhaupt nicht einverstanden waren, aber wir hatten trotzdem eine glückliche und friedliche Kindheit.
Der Vater war bei Gericht, hatte es aber zunehmend schwer, eben als Jurist, weil er gegen das stand, wofür die Nazis standen. Sie war eine ganze Weile bei uns, hätte ich jetzt beinahe gesagt, im Klosterinternat Ettal im Alter von 12 bis 16.
Und habe dann in Kloster St. Ottilien Abitur gemacht später. Also bin dem Klosterleben eng verbunden, auch innerlich. Ich habe ein tiefes Verständnis für das, was sich in den Klöstern an Ruhe, an Besinnung und auch an gegenseitigem Vertrauen ergibt. In Kloster Ettal hängt eine kleine Plakette, bevor man die Basilika betritt, und die ist für den Pater Ruprecht Meyer und Dietrich Bonhoeffer eine gemeinsame Plakette. Ein Protestant und ein Katholik, die beide gegen die Nazis gekämpft haben.
Und gestorben sind.
Ja.
Und waren Spross eines außergewöhnlichen Elternhauses. Der Vater Hans von Donani, Jurist, die Mutter Christine Bonhoeffer, deren Bruder, also ihr Onkel Dietrich Bonhoeffer, und alle drei im Widerstand gegen Hitler. Wann haben Sie denn als Kind oder Jugendlicher zum ersten Mal begriffen, meine Familie ist in Gefahr?
In Gefahr habe ich weniger begriffen, als die ist nicht einverstanden mit dem, was sich hier abspielt. Wir hatten als Kinder plötzlich in unserem Schlafzimmer ein kleines Mädchen, das wir nicht besonders mochten, aus der Nachbarschaft. Und die Eltern waren geflohen nach Norwegen 1933, nach Hitlers Machtübernahme.
Und haben die Tochter da gelassen?
Ja, natürlich. Und haben sie nachgeholt später. Die waren Kommunisten und offenbar aktive Kommunisten. Und so ist das Mädchen dann auch nachgezogen worden. Ja.
Und dass eine echte Bedrohung lauert, wann ging Ihnen das durch den Kopf?
1943 wurden meine Mutter und mein Vater verhaftet und Dietrich Bonhoeffer zugleich. Und insofern, ja, das ist richtig.
Können Sie sagen, was Sie von Vater und Mutter mitgenommen haben fürs Leben?
Also von beiden eigentlich gleichermaßen eine Haltung, die mit Vernunft Widerstand leistet. Aber nicht sozusagen, indem man auf die Straße geht und laut schreit, sondern indem man versucht, Dinge zu ändern. Ich bin, wenn Sie so wollen, in meiner Politik immer eine Art Handwerker geblieben. Also etwas zu ändern, aber mit der Technik und dem Können, wie läuft Politik.
Besonders zwiespältig muss es ja für Sie gewesen sein in den letzten Kriegsmonaten. Sie sind mit 16 bei einem Arbeitskampfbataillon im Einsatz, im Volkssturm, während Ihr Vater im Konzentrationslager ist. Und über beiden im Grunde hängt das Hakenkreuz. Wie erinnern Sie diesen Zwiespalt?
Also diese Gleichzeitigkeit des KZs auf der einen Seite und mein Eingezogenwerden in einen Wehrdienst mit einer Nazi-ähnlichen Armee und einem Hakenkreuz an meinem Arm ist ein interessantes Phänomen, wenn man heute zurückdenkt. Es wäre in der DDR nach meiner Meinung undenkbar gewesen, dass man in der DDR nicht gewusst hätte bei der Volkspolizei, dass der Vater verhaftet worden ist. Die Nazis hatten eine schlechte Organisation. Niemand von der Führung im Reichsarbeitsdienst wusste, dass ich sozusagen ein Kind von Hans von Donani sei, ein Sohn. Und niemand hat deswegen auch widersprochen, dass man versucht hat, mich als blonden, starken, jungen Mann da im Arbeitsdienst zu befördern. Also es ist eine interessante Sache, diese Unterschiedlichkeit. Die Nazis waren sehr wenig effektiv mit ihrer Gestapo-Arbeit.
Aber in ihnen muss es doch einen Widerstand gegeben haben, gegen etwas anzutreten, was am Ende Ihren Vater befreien könnte.
Ich habe mich dabei an meinen Vater erinnert, was er gemacht hätte. Mein Vater hat 14 Juden in die Schweiz gebracht, was ihm ja dann sehr gefährlich geworden ist, indem er mit der Gestapo abgesprochen hat, die Leute kommen als Spione in die Schweiz. Und die Gestapo hat das akzeptiert. Man muss mit den Leuten auch reden, wenn man etwas erreichen will. Und er hat die Gestapo einfach betrogen, aber eben geschickt. Ich war ja dann sehr schnell verantwortlich für eine Truppe von vielleicht 100 Jungs.
Dabei waren Sie 16.
Ja, richtig. Und die waren auch 16. Die anderen. Und ich habe das mit großer Selbstverständlichkeit gemacht. Und vielleicht hatten die Leute auch insofern recht, als ich nicht geduldet hätte, wenn diese Kinder in eine gefährliche Situation gebracht worden wären. Und wir sind dann nach Nordwesten wegmarschiert und relativ frühzeitig in kanadische Gefangenschaft geraten.
Wochen vor Ihrem 17. Geburtstag war ja dann Kriegsende. Ist das Gedonner, wie Sie es nennen, bis heute in Ihnen geblieben?
Ja, das habe ich nicht vergessen. Das Grollen der Kanonen und der Panzer in einer Luftlinie von vielleicht 30 Kilometer Entfernung, das habe ich noch sehr wohl im Ohr, ja.
Das erklärt auch vieles vom Heute und Ihrem Eintreten im Ukraine-Konflikt.
Ja, es erklärt mein tiefes Bedürfnis, meinen Beitrag zu leisten, dass dieses geschundene Land Deutschland nicht noch einmal in einen Krieg gezogen wird.
Oder wie Helmut Schmidt es, glaube ich, auch mal sagte, er habe keine Lust, nochmal als völlig zerstörtes Land befreit zu werden.
Richtig.
Wann und wie erfuhren Sie denn von der Hinrichtung Ihres Vaters im April 1945?
Meine Mutter konnte sich erst im November 1945 entschließen, eine Todeserklärung für meinen Vater abzugeben. Weil es gab immer wieder auch Gerüchte, die Russen hätten ihn aus Sachsenhausen entführt oder wie auch immer. Also man wusste nicht damals, was wirklich geschehen war. Erst im November haben wir dann einigermaßen Klarheit bekommen.
Und so gibt es auch gar keine Grab- und Ruhestätte?
Nein, gibt es keine. Es gibt ein Kreuz in Sachsenhausen und ich war dabei, als die Asche meines Vaters oder das, was man glaubte, sei die Asche meines Vaters, bestattete.
Sie haben recht spät, ich glaube erst vor 10 Jahren, seine Briefe veröffentlicht unter dem Titel »Mir hat Gott keinen Panzer ums Herz gegeben«. Ich nehme an, das ist eine Zeile von ihm. Ist das auch Vermächtnis für Sie und eine Art Auftrag?
Dieses Buch wollte ich eigentlich gar nicht veröffentlichen. Mein Bruder und ich fanden es zu intim. Wir verdanken dieses Buch, das ja viel zitiert wird inzwischen, meiner Frau Ulla Hahn, die darauf gedrängt hat, dass diese wichtigen Dokumente auch veröffentlicht werden. Und da steht in der Tat dieser Text auch, Gott hat meinem Herz keinen Panzer gegeben, ja.
Also da geht's um Mut und Empfindsamkeit.
Ja, Standhaftigkeit, Mut, Empfindsamkeit, Überzeugung, Glaube, vieles kommt zusammen.
Und sind Sie auch darum Jurist geworden, um in seinen Fußstapfen weiterzugehen, gerade nach der Erfahrung, dass Recht und Gerechtigkeit nicht identisch sind?
Nein. Erstens wusste ich, dass mein Vater am liebsten nicht Jurist geworden wäre, sondern Historiker. Und ich habe das juristische Studium gewählt, weil es mir den schnellsten Zugang nach Amerika öffnete. Und habe dann sehr früh an der Universität München abgeschlossen, nach knapp 6 Semestern Referendar gemacht und konnte dann an dem Tage meiner Doktorprüfung, konnte ich dann nach Amerika gehen.
Eine Stunde, 2 Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Klaus von Donani zwischen Hanse und Hafenstraße.
Da bin auch ich in der Hansestadt Hamburg und die Hafenstraße ist nah und doch so fern von den Villen hier an der Außenalster. Wann waren Sie denn zuletzt in dieser anderen Welt an der Hafenstraße?
Ja, vielleicht vor 3 Jahren, schätze ich, oder sowas.
Die dort werden sagen, wir sind die wahren Roten.
Ja, also wissen Sie, solche Meinungsverschiedenheiten oder Streitfragen kann man gar nicht entscheiden. Was ist wahrer Sozialismus? Also für mich ist eine sozial orientierte Politik immer eine, die auf die Gesamtheit schaut und nicht nur auf einen Teil.
Aber dieser eine laute, vielleicht auch dunkelrote Teil ist da und soll auch dazugehören?
Ja, natürlich. Wenn wir insgesamt Ordnung bewahren, und das haben wir auf der Hafenstraße auch wieder hergestellt, wenn wir Ordnung bewahren und in dieser Ordnung eine Richtung ist, die nicht diese Demokratie als Ganze in Frage stellt, dann glaube ich, kann man damit gut leben.
Wir schlagen mal einen großen Bogen noch zurück in Ihr Leben, weil Sie bei einer ja immer noch jungen Demokratie landeten, die Sie wohl auch eine ganze Weile bewundert haben. Stipendium für die USA.
Also ich hatte natürlich eine privilegierte Position, weil ich von Anfang an erst an die Columbia Law School und dann nach Yale kam. Das war eine großartige Zeit. Allerdings hatte ich gleichzeitig eine junge Familie und musste die ernähren. Und nachts saß ich an der Adrema, Platten herstellen und tagsüber im Studium.
Was haben Sie da hergestellt?
Adressplatten. Wissen Sie, früher, wenn man die Adressen wiederholen wollte, hatte man solche Aluminiumplatten, die wurden gestanzt, wie von einer Schreibmaschine gestanzt. Und diese Platten habe ich hergestellt. Ist unangenehme Tätigkeit, aber wurde ordentlich bezahlt.
Und diese USA, die Sie da in Yale kennengelernt haben, die haben Sie fasziniert oder bewundert?
Ja, natürlich. Also ich bewundere diesen Teil der USA noch immer. Und ich kann auch davon nicht gelöst werden, von dieser Bewunderung für ein Land, das den Versuch gemacht hat, sozusagen auf einer neuen Grundlage, fern von den europäischen politischen Bedingungen, eine neue Politik zu entwickeln. Und lange Zeit hindurch hat das ja auch in erstaunlicher Weise vielleicht funktioniert und heute natürlich nicht mehr. Heute haben wir sehr schwierige Bedingungen in den USA, die insbesondere von einer wachsenden Kluft zwischen Reich und Arm gespeist wird.
Sie träumen sich wahrscheinlich auch zurück in diese Zeit der frühen Familie. Sie waren erstaunlich junger Papa. 24 Jahre alt, bei Geburt des Sohnes. Irgendwo habe ich mal gesehen, Sie meinten, es war mit die glücklichste Zeit im Leben.
Ja, es war eine sehr glückliche Zeit. Aber ich würde nicht sagen, die glücklichste. Ich habe jetzt zum Beispiel eine vom Schlaganfall betroffene Frau, mit der ich unwahrscheinlich glücklich bin. Also wir haben so viel Gemeinsamkeit in den Interessen und in ihrem Wissen und so weiter. Also nein, ich würde sagen, ich habe eigentlich eine frühe und eine späte Zeit mit sehr viel Glück gehabt.
Ja, und leider kracht in jedes Glück auch das Schicksal oft hinein. Ein Tag vor dem 6. Geburtstag des Sohnes stirbt Ihre Frau. Dann waren Sie ja schlagartig alleinerziehend und das 1958.
War sehr schwierig. Meine Schwester hat mir geholfen. Aber es war trotzdem sehr schwierig. Ja, wissen Sie, alleinerziehend mit einem Beruf, den ich hatte damals, Infratest, habe das Unternehmen aufgebaut und dann bin ich in die Politik gegangen. Es war sehr schwer, meinem Sohn und seinen berechtigten Ansprüchen gerecht zu werden. Sehr schwierig.
Ja, er hat mal später ein paar Zeilen drüber geschrieben, mein Vater gab mich auf Jahre zu seiner Schwester und stürzte sich in die Arbeit. Das war seine Weise, mit der Trauer umzugehen. Wie denken Sie heute drüber?
Das ist so einfach nicht gesagt, wie mein Sohn das irgendwie gesagt hat. Denn meine Schwester hatte eine Tochter, die fast auf den Tag so alt war wie mein Sohn. Und die beiden sind wie Geschwister aufgewachsen. Insofern hatte meine Schwester recht, wenn sie sagte, warum soll er dir immer hinterherreisen, irgendwo, wo du politisch tätig bist, gib ihn zu mir, dann sind die beiden Geschwister. Und die sind noch heute sehr eng miteinander.
Und gab es dann noch mal ein Zurück zum Vater mit 15? Oder?
Schwierig. Es war schwierig, weil weil ich war ja immer irgendwie mit der Arbeit belastet. Und ich glaube, ich bin ihm nicht gerecht geworden, aber ich habe das getan, was ich konnte unter damaligen Verhältnissen.
Ja, Sie haben auf jeden Fall eine steile Karriere hingelegt. 7 Jahre Manager bei Ford, 8 Jahre Infratest, dieses große Institut mit aufgebaut. Was meinte eigentlich Genosse Willy Brandt zu diesem Werdegang, dieses Genossen?
Der Willy Brandt, der hat große Stücke auf mich gehalten, vielleicht zu große sogar. Wissen Sie, ich bin niemand, der sehr gut ist in der täglichen Parteiarbeit. Ich bin ein Denker, versuche ein Denker zu sein und nach vorne zu denken, in dem, was wohl die Partei als Aufgabe hat. Aber ich bin auf der anderen Seite keiner, der die Abende in der Kneipe mit den Genossen gerne verbringt. Das habe ich auch nie sehr viel gemacht.
Und Sie waren doch unter ihm 2 Jahre Bundesbildungsminister. Ich habe schon häufiger Gäste gehabt, die meinten, Sie als Arbeiterkinder hatten es vor 50 Jahren leichter aufzusteigen als die Enkel jetzt.
Ja, klar, ist richtig.
Es war mal durchlässiger und wir waren mal weiter.
Naja, weil das Geld eine wachsende Rolle spielt, das ist das Problem. Und das werden wir auch so schnell nicht wirklich beseitigen können. Ich weiß nicht, was man tun kann.
Sie waren dann noch 7 Jahre erster Bürgermeister von Hamburg, ein Stadtstaat, und haben mal gesagt, hier kann ich Außenpolitik machen und mich um Hundedreck kümmern. Warum hat Ihnen diese Mischung Freude bereitet?
Also das ist der beste Job, den man haben kann. Man ist mit der Wirklichkeit verbunden, mit dem täglichen Leben der Menschen. Das ist ja mit dem Hundedreck nur symbolisch gemeint. In Wahrheit meine ich natürlich damit, mit den täglichen Problemen der Menschen ist man verbunden als Bürgermeister eines Stadtstaates. Und zugleich sitzt man im Bundesrat, ist an außenpolitischen Entscheidungen mitbeteiligt. Also es ist auch sehr anstrengend. Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich außer dem Bundeskanzler kaum einen anstrengenderen Beruf als den des Stadtstaaten Bürgermeisters, weil man hat die Außenpolitik am Hals, man hat die ganze Kommunalpolitik am Hals, man hat die Landespolitik am Hals, man hat die Länderpolitik, also über den Bundesrat am Hals. Man ist ziemlich busy.
Aber es war Ihr Ding.
Ja, wundervolle Arbeit.
Und habe ich das richtig verstanden? In Ihrer Zeit hier haben Sie es lieber 2-mal auf Neuwahlen ankommen lassen, als mit den Grünen zu koalieren.
Naja, die Grünen damals, das war was anderes als die Grünen später. Und es war eine SPD, die anders war als die SPD später. Es war nicht einfach und ich glaube, wir haben es ganz vernünftig gemacht.
In jedem Fall kam es zu einem überraschenden Rücktritt 1988, kurz vor Ihrem 60. Geburtstag, also im Grunde früh. Können Sie heute sagen, warum Sie wirklich hingeworfen haben?
Ich wollte das immer. Ich hatte mir vorgenommen, nicht länger als 20 Jahre Politik zu machen. Weil ich weiß und aus vielen Büchern und Memoiren und so weiter gesehen, dass länger als 20 Jahre Politik wirklich eine deformierende Folge hat. So schien es mir. Das muss nicht so sein. Aber das schien mir ein bestimmender Faktor. Ich wollte mit meinem Leben noch einmal etwas anderes sehen und etwas anderes erfahren. Und das war der Grund, warum ich dann mit 60 planmäßig zurückgetreten bin.
Dann gab es ja noch, glaube ich, Aufgaben bei der Treuhand oder bei einem großen Konzern.
Richtig, richtig. Es gab viele Aufgaben. Also Ostdeutschland hat mich damals wirklich fasziniert. Und ich glaube, ich habe ein sehr weitsichtiges Buch über die Wiedervereinigung geschrieben. Das Buch heißt Das deutsche Wagnis. Und wenn Sie das heute in die Hand nehmen und insbesondere das letzte Drittel des Buches sich ansehen, dann habe ich eigentlich das vorhergesagt, was eingetreten ist. Deutschland wurde durch die Teilung gespalten und ist es geblieben. Und das war vorhersehbar und deswegen der Titel Das deutsche Wagnis. Weil ich vorausgesehen habe, dass wir in Ostdeutschland eine andere demokratische Entwicklung haben werden als im Westen. Und jetzt sind wir vor einer schwierigen Wahl in Sachsen-Anhalt. Und da bewahrheitet sich sozusagen noch einmal meine Prognose.
Lange war ja die Hoffnung, dass sich das binnen einer Generation zumindest rauswächst.
Meine Hoffnung war das nicht. Das war ein tiefer Einschnitt in dem politischen Bewusstsein der Ostdeutschen. Und wir waren erfolgreich mit der Marktwirtschaft, weil wir kaputt waren. Ostdeutschland war aber nicht kaputt, es war nicht gut geführt und hatte Probleme. Aber die Leute hatten ihr tägliches Leben und ihren Frieden. Und dann wurde alles anders und Arbeitsplätze gingen verloren.
Bayern 2, 1:1, heute auf Hausbesuch an der Hamburger Außenalster bei Klaus von Donani, der in wenigen Wochen 98 wird. Sehen Sie das als Glück, als Gnade oder ist es Ergebnis von harter Arbeit, gesundem Leben?
Es ist eine Gnade, so würde ich das sagen. Eine Gnade, die mir mitgegeben worden ist und die auch eine Verantwortung ist. Wenn man ein längeres Leben rückblickend betrachten kann, wie ich das kann, dann heißt es auch, man muss bereit sein, den Lerneffekt dieser Zeit umzusetzen und weiterzugeben. Und das versuche ich gegenwärtig zu tun. Ich habe den großen Zweiten Weltkrieg noch erlebt und ich möchte nicht, dass wir durch Leichtfertigkeit erneut in einen Krieg gezogen werden.
Und beim Blick voraus, ist da sowas wie ein sportlicher Ehrgeiz, übernächstes Jahr die 100 zu feiern?
Nein, ich habe keinen sportlichen Ehrgeiz. Ich habe die Bitte, dass ich so lange wie möglich erhalten bleibe, auch weil meine vom Schlaganfall getroffene Frau mich in gewisser Weise braucht. Das ist so. Und ich empfinde es als eine Gnade, so lange leben zu dürfen.
Ja, Sie haben es gerade angesprochen, Ihre Ehefrau, die Ulla Hahn, eine bedeutende Schriftstellerin und Lyrikerin. Sie ist 17 Jahre jünger, ist, glaube ich, ein Stockwerk über uns. Wie geht es ihr denn heute nach dem Schlaganfall vor bald 3 Jahren?
Also, sie ist ja mit dem Segen insofern davongekommen, als sie schreiben und lesen kann und reden kann und sozusagen, sie ist voll da. Aber sie kann nicht selbstständig aufstehen, weil ihr linkes Bein noch nicht richtig funktioniert und die linke Hand, sie kann keinen PC bedienen. Sie schreibt mit der Hand und dann schreibt das jemand für sie ab. Also sie ist behindert, aber an der zentralen Stelle ihres Lebens, nämlich an der Bereitschaft nachzudenken, zu schreiben, zu beobachten, da hat sich nichts geändert.
Es ist aber noch Hilfe da, oder? Sonst würde ja der bald 98-Jährige sich um die 81-Jährige kümmern.
Nein, es ist Hilfe da, eine Pflegerin für meine Frau und ich leiste mir jemanden, der mir hilft. Ich muss auch aufpassen, wissen Sie, ich darf nicht beliebig gehen, wenn ich nicht unterstützt werde, weil wenn ich stürze, dann ist das keine gute Sache.
Ja, der Rollator parkt neben uns, aber Sie gehen manchmal noch ohne.
Ja.
Und ich glaube, das fand ich noch amüsant beim Vorbereiten. Sie haben einst gepunktet, als Ulla Hahn bei einem Zufallsbesuch ein Buch von sich sah bei Ihnen.
Ja.
Nicht um Eindruck zu schinden, sondern es war schon da.
Richtig, so ist das.
Und könnten Sie ein Gedicht von ihr?
Nein, nicht auswendig. Ich bin da mit Gedichten nicht so gut dran. Aber ich würde jedes Gedicht wiedererkennen, ob es von ihr ist oder nicht.
Sie hat ja ein fulminantes Debüt damals hingelegt, über 50.000 Mal verkauft, was enorm ist für ein Lyrikband. Herz über Kopf.
Ja.
Aber das ist nicht Ihr Motto, oder?
Nein, das ist aber ein schönes Motto.
Worauf freuen Sie sich, wenn der Tag beginnt heute?
Na, ich freue mich erstmal darauf, dass ich meine Frau wiedersehe morgens, weil sie hat ja oben in dem oberen Teil des Hauses eine Art Pflegestation, die wir einrichten konnten. Und dann hat sie oben eine Pflegerin und dann freue ich mich, dass ich sie sehe Und dann gehe ich frühstücken und dann frühstücken wir in der Regel zusammen, manchmal auch nicht. Also heute wollte ich noch mal die Zeitungen lesen, ehe Sie kommen, damit ich auf dem Laufenden bin. Und deswegen war ich heute noch nicht oben.
Dann gibt's ja noch, wollen wir nicht vergessen, 3 Kinder im Alter von 60 bis 74. Was ich jetzt nicht weiß, ob da auch Enkel sind.
Ja, richtig. Ich habe einen Sohn hier in Hamburg, einen Sohn in Berlin und dann meine Tochter, die lebt in Florenz.
Enkel sind auch noch da?
Eine Enkeltochter. Jetzt ist sie gerade in Lausanne.
Und wenn Sie in deren Jahrhundert schauen, das sind ja auch Möglichkeiten. Oder sehen Sie da vor allem schwere Wolken?
Es gibt beides, glaube ich. Es gibt erstens die offenbar nicht aufhaltbare Klimaveränderung, die schwere Probleme aufwerfen wird.
Sie hatten hier in Hamburg Ende Mai auch 30 Grad.
Ja, es geht nicht nur um die 30 Grad. Es geht auch um die Wasserversorgung in den Städten. Es geht um die Stromversorgung, wenn Sie zum Beispiel, wenn es warm wird, brauchen Sie vielleicht einen Ventilator. Kann man den anstellen? Darf man das noch? Also wir werden in eine Verteilungsgesellschaft kommen, weil bestimmte Dinge wie Strom und vielleicht auch wie Wasser nicht beliebig verfügbar sein werden.
Das macht Ihnen Sorge?
Weil ich jeden Morgen kalt dusche. Mein ganzes Leben lang dusche ich immer kalt morgens. Und neulich habe ich von einem Gesundheitspapst gelesen, das sei gesund. Das wusste ich aber nicht.
Fast 98 sind Sie schon mal geworden damit.
Ja, klar. Ja.
Wenn Sie nur kurz ergänzen, beim Blick zurück empfinde ich,
dass ich dankbar bin für so eine lange Strecke mit wachem Kopf erlebt zu haben.
Beim Blick voraus
hoffe ich, dass alle, die heute Verantwortung haben und morgen Verantwortung haben, Deutschland vor einem nächsten Krieg bewahren.
Und in welchen Momenten wird Ihnen leicht ums Herz?
Immer wenn ich mich mit meiner Frau unterhalten kann über Dinge, die waren oder die kommen, weil wir so viel Gemeinsamkeiten haben.
Dann bedanke ich mich für die Stunde.
Ich bedanke mich bei Ihnen und jetzt am Ende bin ich etwas schweigsamer geworden, weil in die Zukunft zu schauen in meinem Alter eine schwierige Aufgabe ist.
Umso mehr bedanke ich mich für die kostbare Lebenszeit, für die Stunde. Danke, Klaus von Donani.
Danke Ihnen sehr.